Ja, liebe Frauen aus Iserlohn und Umgebung und überhaupt, ich habe ja jetzt schon eine Menge gelernt, so ich bin hier so am Rand vom Sauerland, wenn ich das richtig sehe. Ich bin in Nordrhein-Westfalen und ich bin ziemlich weit westlich von Berlin, stimmt's? Da bin ich, verbringe heute diesen Tag mit euch zusammen. Man darf hier du sagen, ja, also ich bin Astrid und jeder, der mich so nennt, aber für manche ist das ja auch eher fremd und wenn ihr zu mir sagt, Frau Eichler, dann weiß ich sofort, dass ich euch sitze mit Freude. Aber wenn ich jetzt so hier stehe, dann kommt das ganz schnell, dass ich sage, ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Traumreise. Oh ja, was fällt euch ein bei Traumreise? Natürlich das Traumschiff. Aber wir machen es heute auf dem Land. Eine Traumreise durch verschiedene Räume meines Lebens. Und ich gehe davon aus, dass wir dabei auch Räume eures Lebens betreten. Und dass ihr euch plötzlich wiederfindet, auch in Räumen eures Lebens. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann komme ich mir vor wie eine Träumende. Wirklich. Auch wenn sich bei weitem nicht alle Träume erfüllt haben. Oder soll ich sagen, es ging ziemlich zeitig los mit einem unerfüllten Traum. Und danach wurde alles anders als geträumt. Es hätte auch ein Albtraum werden können. Jede Reise ist einmalig, auch jede Traumreise. Da kann man nichts übertragen, nichts verallgemeinern. Und doch steckt in jeder Lebensreise sowas drin, ja, ich sag's mal so, wo Gott seine Schätze verteilt oder wo Gott uns Fragen stellt. Und ich glaube schon, dass es Fragen sind, die er in seinem Herzen hat für uns, die ja uns alle irgendwann betreffen. Ich möchte euch mitnehmen in verschiedene Lebensräume und ich tue es zwischendurch immer mal mit kleinen Abschnitten aus einem Buch von mir. In der Hand habe ich gerade Gott hat gewonnen. Das gibt's noch als E-Book, das gibt's noch antiquarisch. Und ich sage immer, von meinen Büchern ist es mein Lieblingsbuch. Ich nehme euch mit. Astrid, komm mal rüber, ich muss mit dir reden. Ein Telefonanruf meiner Klassenlehrerin an einem Februarabend 1973. Das ist mir noch nie passiert, was sie nur will. Eine Ahnung habe ich schon. Ich gehe gern zur Schule, eigentlich schon immer, und nun schon im 8. Schuljahr. Mir macht es Spaß zu lernen und was mir Spaß macht, fällt mir auch leicht und so weiter. 31 Schüler sind wir in unserer Klasse. 30 davon sind in der Freien Deutschen Jugend. Eine nicht. Das bin ich. Die Freie Deutsche Jugend ist die kommunistische Massenorganisation für die Jugend in der DDR. Es hat seine Gründe, dass ich da nicht dabei bin. Mein Vater ist Pastor. Das ist schon mal ein Grund für sich. Meine 5 älteren Geschwister sind auch nicht in der FDJ. Für mich ist schon immer klar, da machen wir nicht mit. Denn wir sind Christen. Auch bei den Pionieren der Organisation für die Kinder war ich nicht dabei. Mein Vater ist Pastor. Zunächst reichte auch mir diese Begründung aus. Inzwischen habe ich das Statut der FDJ selbst gelesen, als Einzige aus der Klasse, wie sich später herausstellte. Mein Wunsch damals ist, und es ist mein Traum, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. Diesen Traum hatte ich schon recht früh in meinem Herzen. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und dafür musste man auch in der DDR das Abitur machen. Und dafür musste man auf die erweiterte Oberschule. Den Antrag auf Zulassung hatte ich vor einigen Wochen abgegeben. Meine Vermutung trifft zu, das Gespräch, zu dem meine Klassenlehrerin mich eingeladen hat, geht genau um dieses Thema. Und es ist ganz klar, Wenn du eintrittst in die FDJ, dann können wir deine Bewerbung zur erweiterten Oberschule weiterreichen. Dann wirst du das Abitur machen können. Wenn nicht, dann nicht. Der Sachverhalt ist klar, da gibt es nichts zu rütteln. Ja oder nein. Es ist an dem Abend ein längeres Gespräch. Der Mann meiner Klassenlehrerin ist dabei. Er ist Allgemeinmediziner, bei dem ich regelmäßig die Sprechstunde besuchte. Und er sagte zu mir an diesem Abend, Astrid, du musst deine Entscheidung so treffen, dass du vor dir selbst noch den Hut ziehen kannst. Was für ein guter Rat. Zu Hause sitzen meine Eltern und warten, was das wohl für ein Gespräch ist. Und als ich nach Hause komme und ihnen sage, worum es geht, sind sie sehr still. Sie sagen an diesem Abend in ihrer elterlichen Weisheit eigentlich nichts. Und ich gehe raus in den Garten, weil ich in meinem Herzen spüre, jetzt kommt's drauf an. Es geht immerhin um meinen Traum, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. Aber ich bin Christ und ich habe mich bewusst entschieden, nicht in dieser FDJ mitzumachen, weil da im Statut, das habe ich ja gelesen, drin steht, dass wir mit leidenschaftlichem Hass dem imperialistischen Klassenfeind begegnen. Und ich hatte in meiner Bibel gefunden, dass da steht, liebet eure Feinde. Und außerdem strotzt natürlich die FDJ von Atheismus. Und ich sage, ich kriege das in meinem Herzen nicht zusammen. Was soll ich tun? Es geht um einen Traum. Und mein Lebensraum war die DDR. Und es war diese Herausforderung. Ich ging in den Garten und betete. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und ganz in der Stille dort allein in dem Garten wurde für mich klar, ich kann da nicht mitmachen. Ich krieg das in meinem Herzen nicht zusammen. Und ich gehe rein und sage es meinen Eltern. Und ich würde auch heute noch sagen, sie waren froh, dass ich mich so entschieden habe. Es wäre für sie schwer gewesen, wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte, aber sie waren so weise, es mir nicht zu verbieten. Und dann rief ich meine Klassenlehrerin an und sagte ihr vielen Dank für das Gespräch. Aber ich krieg das in meinem Herzen nicht zusammen. Aus der Traum. Aus der Traum mit Abitur, aus der Traum mit Medizinstudium. Meine Klassenkameraden, als sie mitkriegten, dass ich nicht auf die erweiterte Oberschule komme, waren etwas irritiert und durcheinander und sagten, wie, was? Du lässt dir ja die ganze Zukunft verbauen. Und ich habe damals gesagt, und ich staune heute noch über diesen Satz, wie ich den sagen konnte, ich vertraue darauf, dass der, um dessen Willen ich das tue, einen guten Weg für mich hat. Aus der Traum. Was hätte werden können? Zerplatzte Träume haben das Potenzial, unser Leben zu zerstören. Die Bösen, die DDR, die Kommunisten. Das hätte sein können. Dass ich noch heute darunter leide, mich damals so entschieden zu haben. Aber für mich kam es ganz anders. Als 1989 die Mauer fiel und ich mich plötzlich in einem anderen Deutschland wiederfand, gingen meine Gedanken zurück zu diesem Abend. Und ich überlegte mir, was wäre gewesen, wenn ich mich damals anders entschieden hätte. Wenn ich damals das, was mir kostbar und wertvoll war, nämlich meine Beziehung zu einem lebendigen Gott, wenn ich die hingegeben hätte für meinen Traum. Vielleicht wäre ich eine tolle Ärztin geworden, aber spätestens nach dem Mauerfall hätte ich einen Albtraum gehabt, dass ich meine innerste Überzeugung, dass ich meinen Glauben, dass ich meine Nachfolge für etwas anderes verkauft habe, dass ich mich selbst verkauft hätte. Es war hochinteressant, dass nach dem Mauerfall in der ehemaligen DDR, ich war dann Gemeindepfarrerin, immer wieder Leute zu mir kamen und sagten, Frau Pastor, wir mussten doch alle mitmachen. Und ich guckte sie an und sagte, was mussten wir? Na, wir mussten doch alle mitmachen in der FDJ. Wir mussten doch alle mitmachen. Und ich guckte sie an und sagte, nö. Na, aber meine Kinder, die wollten doch das Abitur machen. Ich sag, ja. Klar. Wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, dann muss ich bestimmte Sachen tun. Wenn ich einen bestimmten Traum verfolge, dann muss ich auch Schritte tun, um diesen Traum zu erreichen. Wenn ich nach Iserlohn fahre, muss ich mir eine Fahrkarte kaufen, ja klar. Aber wenn ich plötzlich merke, der Preis ist mir zu hoch, mein Ziel, will ich da wirklich hin? Ist das das Ziel aller Ziele? Oder gibt's da nicht noch ein anderes Ziel? Dann ist die Frage eine andere. Wie viel darf mich mein Traumziel kosten? Welches Traumziel hattest du? Hat es sich erfüllt? Warum nicht? Ich stehe hier als eine, deren Traumziel sich nicht erfüllt hat. Und die, die noch etwas jünger sind, welches Traumziel hast du vor Augen? Oder auch wir Älteren haben ja immer noch mal Traumziele, oder? Was sind unsere Ziele und was dürfen sie uns kosten? Was sind unsere Träume? Und wofür stehen wir ein? Und vielleicht erinnerst du dich jetzt an eine Situation, wo du sagst, auf Norddeutsch, shit. Da gab es mal eine Situation, da habe ich nicht zu dem gestanden, was mir eigentlich wertvoll war. Und du siehst vielleicht, dass du für ein Traumziel etwas hingegeben hast, verraten hast, verkauft hast, wo du sagst, boah, und ich ärgere mich heute noch. Und ich bin heute noch enttäuscht über mich selbst. Ich bin heute noch, ich trauere heute noch dem hinterher. Für einen Traum, einen Wert, eine Überzeugung hingegeben. Eine falsche Entscheidung getroffen. Wem passiert das nicht? Was machen wir damit? Wohin gehen wir? Wie gut. Als ich nach dem Mauerfall dachte, Mensch, das wäre aber richtig blöd gewesen, wenn ich mich jetzt erinnern würde, ich habe mich fürs Falsche entschieden. Ich habe mich entschieden für eine Ideologie, für eine Weltanschauung, für ein System, was letztlich nicht trägt. Das Gute ist, dass wir einen Herrn haben, der sogar mit unseren Fehlentscheidungen umgeht. Und mit dem wir sogar noch Jahrzehnte später darüber reden können. Er erinnert sich und er gibt uns den Raum für Umkehr, für Buße, für Vergebung, für die Bitte um Vergebung. Wie gut, dass weder Träume noch zerplatzte Träume unser Leben dominieren müssen. Wir nehmen uns eine Minute Zeit, um dem nachzudenken. Zerplatzte Träume, zerstörte Träume, ganz sicher kann jede von uns dazu Geschichten erzählen. Und dann gibt's ja noch die Albträume. Ich nehme euch mit in einen kurzen Albtraum. Einen kurzen Albtraum, nachdem ich über den sogenannten zweiten Bildungsweg, ich war Krankenschwester geworden, habe ein paar Lehr- und Wanderjahre eingelegt und habe dann über den zweiten Bildungsweg in Ost-Berlin Theologie studiert. Und das Ganze war ganz schön traumhaft. Ich habe mit Eifer und Freude studiert, habe es als ein Vorrecht gesehen und wohnte in den beiden letzten Studienjahren 10 Minuten Fußweg vom Alexanderplatz entfernt, hatte mit einer anderen Studentin eine kleine Dachwohnung direkt gegenüber vom Studienort mit Küche und Bad und so. Was willst du mehr? Das war ein Traum. Und dann begann das Vikariat und ich kam in eine Gegend, von der ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt, nämlich die Prignitz. Wer war schon mal in der Prignitz? Ach, eine. Prignitz. Die nordwestliche Ecke des Brandenburger Landes. Wenn man von Berlin nach Hamburg fährt, ungefähr auf der Hälfte. Nach Maßstäben der EU ein unbesiedeltes Gebiet. Ich habe vor kurzem gehört, dort wohnen 7 Leute auf einem Quadratkilometer. Eine von den 7 war ich. Ein großes Dorf hat dort 300 Einwohner. In diese Gegend kam ich. Meine Zukunft hat begonnen mit dem Vikariat der zweiten Ausbildungsphase für das Pfarramt in Heiligengrabe im Kreis Wittstock. Nachdem ich die letzten Jahre im Zentrum Ostberlins eine kleine Wohnung mit Küche und Bad bewohnte, finde ich mich jetzt in völlig ländlicher Umgebung wieder, nicht mehr in der Nähe vom Alexanderplatz. Das Zimmer, das mein Mentor in letzter Minute für mich gefunden hat, liegt 2,5 Kilometer von der Dorfmitte entfernt, ganz am Rande des Dorfes, im kleinen Haus einer Kirchenältesten auf dem Dachboden. Ich komme an einem heißen Tag dort an, 40 Grad im Schatten und in dem Zimmer. Ein riesengroßes Ehebett, ein noch größerer Kleiderschrank, das ist alles. Eins der Betten wird auseinandergenommen und weggestellt, der monströse Kleiderschrank auf den Boden geräumt. Tisch und Stuhl werden aus dem Gemeindehaus geholt. Ein Bücherregal wird später eingekauft. Eine Waschschüssel findet auf dem Dachboden auf einem alten Nachtschrank ihren Platz, ebenso ein Tauchsieder. Kaltes Wasser wird unten in der Küche der Wirtin geholt. Die Toilette ist auf dem Hof. Für den Weg dorthin reicht mir die ältere Dame einen Besenstiel. Den brauche ich, um mich gegen die aggressiv auftretenden Gänse auf dem Hof zu wehren. Es war ein Abenteuer. Der älteren Dame ist das alles ziemlich peinlich. Sie ist es gewohnt, so zu leben und zu wohnen, aber jemand anders. Mir ist klar, nach dem, was mein Mentor mir erzählt hat, muss ich froh sein, dass ich überhaupt eine Unterkunft für mich gefunden hat. Angesichts dessen, was mir wie eine Zumutung, wie ein Albtraum vorkommt, schießen mir schon die Tränen in die Augen. Kennt ihr solche Situationen? Boah, ey, das habe ich mir doch nicht träumen lassen. Das ist ja eine Zumutung. Hier packe ich doch gleich wieder meine Koffer. Hier kann doch Vikarin werden, wer will, aber ich doch nicht. Da müssen ja wohl, also. Mittendrin klingt plötzlich ein Bibelwort in mir auf. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Ich kann beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Philipper 4, Vers 11 und 12. Es geht um alles. Und das ist hier keine fromme Theorie, sondern muss sich in der Praxis bewähren. Mir kommt das jetzt sehr praktisch vor. Mitten im Albtraum ein Bibelwort. Gibt's denn sowas Frommes? Ja, das gibt's. Wie gut, wenn Gott auch in Albträumen zu uns sprechen kann. Wie gut, wenn sein Wort in uns lebt, dass wir es dann, bevor wir an die Decke gehen, wie das HB-Männchen von früher, wir ihn hören. Als meine Eltern mich in den nächsten Tagen besuchen kommen, habe ich soweit schon alles ganz wohnlich eingerichtet und Frieden geschlossen mit meiner Situation. Ich will die Praxis bestehen. Trotz der immer noch wahnsinnigen Hitze auf dem Boden und dem Zimmer ist die erste Frage meines Vaters: Und wie wird hier geheizt? Das ist dann noch ein Unternehmen für sich. Ein Loch wird zum Schornstein geschlagen, ein Dauerbrandkohleofen angeschlossen, Kohlen werden bestellt und von mir reingeschaufelt. Ich hatte mir das Leben einer Vikarin anders vorgestellt. Der Ofen reicht für den Anfang des Winters. Als dann aber 11 Grad minus im Raum herrschen, ist jeder Versuch des Heizens vergeblich. Es bleibt nichts anderes, als dann im Gästezimmer des Pfarrhauses Unterschlupf zu suchen und mit dem Pfarrer das Amtszimmer zu teilen. Predigten und Ähnliches entstehen weithin in der Küche. Wie gut, dass ich das alles vorher nicht gewusst habe. Solche Albträume kommen meistens überraschend. Und was machen wir dann? Was brauche ich, was brauchst du für deine Träume? Was meinst du zu brauchen? Welchen Einfluss haben materielle Vorstellungen und Ansprüche auf dein Glück? Und welche Träume in unserem Leben werden erstickt, weil wir denn doch von so vielen äußeren Dingen abhängig sind? Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Manche Träume sind wie Ballons, diese Heißluftballons, ja? Die wollen hoch, die wollen fliegen. Aber da hängen schwere Klamotten dran. Und dann können sie nicht abheben. Welche Klamotten hängen an deinen Träumen, die du vielleicht in dieser Lebensphase ganz neu hast, in der du gerade bist? Klamotten. Da gibt es eine Lösung, das Seil durchschneiden. Die Klamotten jetzt, ich meine schwere Steine, weil Klamotten meinen ja manche auch Anziehsachen. Nein, ich meine jetzt schwere Steine, die diesen Ballon unten halten. Materielle Abhängigkeiten, Süchte, andere Menschen, die ich klammer oder die mich klammern. Du wirst wissen, was die Klamotten sind. Und vielleicht ist ja heute der Tag, wo du sagst, davon will ich frei werden. Ich will, dass meine Träume fliegen können. Ich habe noch einen Albtraum. Und ich lese jetzt einen kleinen Abschnitt aus diesem Buch. Früher sah es so aus. Inzwischen ist es dicker geworden und sieht anders aus. Das gibt's auf dem Büchertisch. Es muss was anderes geben. Lebensperspektiven für Singles. Dieses Buch ist ein sogenannter Longseller, gibt schon seit über 10 Jahren auf dem Markt, weil es der Anfang ist für das Netzwerk, von dem Birgit vorhin gesprochen hat, Solo und Co. Vorher hießen wir MWAG, es muss was anderes geben. Und dieses Buch und das Netzwerk, was es jetzt gibt, hat seinen Ursprung, seinen Anfang in meinen ganz persönlichen Erfahrungen als Single. Vorgestern, als alle Gäste aus dem Haus waren, war es furchtbar. Es hat mich fast zerrissen. Schon im Bett stand ich wieder auf, suchte ein hilfreiches Wort und zog aus meinem kleinen Kästchen mit Bibelworten eines heraus. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31, 3. Konnte ich das glauben in meiner Situation, geliebt? Gestern schrieb ich in einem Brief, dass ich nach den vergangenen Wochen K.O. bin, ist ja wohl höchst berechtigt und normal. Irgendwie bin ich wie total geh- und erschlagen. In mir ist ein tiefes Loch voller Einsamkeit. Ich empfinde, nun hast du alles gegeben und bleibst allein, leer zurück. Ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, mich anlehnen zu können, unterzuschlüpfen, geliebt zu werden. In solchen Zeiten ist es dann einfach furchtbar, allein zu sein. Vorgestern Abend, auch gestern, brach etwas von einer tiefen Einsamkeit auf, die sonst wohl nur überdeckt ist. Wird da der Schrei meiner Seele laut, der sonst nicht zu hören ist? Ich kann eben doch nicht allein bleiben. Ich bin zu schwach, überfordert. Mein ganzes Wesen ist dann ein Schrei nach Liebe und ich kriege ihn nicht zum Verstummen. Ich brauche Hilfe. So steht's in meinem Tagebuch. Ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeiten, an die Schreie meiner Seele. Ich weiß, dass die Zeiten der Erschöpfung die schlimmsten sind. Da lauert Gefahr. Ich muss aufmerksam leben. Ich darf Signale nicht überhören. Es gibt eben nicht den Partner, der sagt, Schatz, nun mach mal Pause. Also muss ich es selbst sagen. Mich selbst lieben. Hat Jesus nicht ganz deutlich gesprochen? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn wir uns selbst nicht mehr lieben, was dann? Was passiert, wenn wir uns nicht mehr wahrnehmen, nicht gut zu uns, über die Maßen uns fordern und letztendlich überfordert am Boden liegen bleiben? Und dann ist da keiner, der mich aufrichtet. Ein weites Thema. Wie viele Träume sind gerade hier an dieser Stelle zerplatzt? Ich bin seit über 10 Jahren im Dienst mit und für Singles. Und wie viele Geschichten habe ich gehört von Frauen, für die doch völlig klar war, ich heirate. Ja klar, wir werden mal eine wunderschöne Familie. Und die mir sagen, ich wusste schon den Namen meiner Kinder. Und dann nix. Kein Mann, keine Kinder. Oder aber, wie viele Geschichten gibt es wahrscheinlich auch unter uns, wo der Traum wahr geworden ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Traumhochzeit und dann der Albtraum der letzten Ehejahre, Trennung, Scheidung, nichts mehr. Wie viele Träume sind hier zerschmettert? Oder aber Krebs? Rasant oder schleichend, der Tod des Partners. Wie viele Trümmer liegen an dieser Stelle? Sehnsucht nach Nähe, nach Partnerschaft, nach Intimität, nach Ehe, nach Kindern. Wie viele Träume liegen hier zerschmettert in unseren Lebensräumen? Da ist was gestorben in uns. Was haben wir damit gemacht? Mit den gestorbenen Träumen. Haben wir es verscharrt, dass es nur keiner merkt? Naja, die Ehe hat nicht funktioniert, ist ja bei ganz vielen so. Ach, jetzt habe ich einen tollen Beruf, kann mich richtig verausgaben, alles ist gut. Wirklich? Wie gehen wir um mit dem, was in unserem Leben gestorben ist? Wir verdrängen es, wir verscharren es. Oder nehmen wir uns die Zeit zum Trauern und leisten Trauerarbeit, damit wir nicht eines Tages in der Schleife von Selbstmitleid uns drehen und drehen und drehen. Mir ist das immer wieder wichtig. Frauen, die allein leben, deren Wunsch nach Kindern sich nicht erfüllt hat, die nach Trennung und Scheidung alleine weiterleben müssen, dass sie sich Zeit nehmen zum Trauern, dass der Schmerz nicht verscharrt wird. Und Trauer hat ja auch dann, wenn ein lieber Mensch gestorben ist, das Ziel, dass wir wieder offen werden für die Zukunft, dass wir neue Ziele in den Blick nehmen können, dass wieder das Leben Raum gewinnt. Wenn aber da der Tod immer noch liegt und ich habe mich ihm nie zugewandt, dann liegt er da. Und wisst ihr, was dann passiert? Es stinkt. Es verpestet unser Leben. Und wie leicht können wir dann auch das Leben von anderen Leuten verpesten? Weil da etwas bitter wird, weil da ein Todesgeruch durch unser Leben geht, weil die gestorbenen Träume unser Leben dominieren, unseren Lebensraum bestimmen, einengen, verdunkeln. Es war nie mein Traum, die Frau zu sein, deren Namen man hört und sagt, ach, die mit den Singles. Das war echt nicht mein Traum. Wobei ich nie auf die Idee gekommen wäre, was ich dann erlebe, Single, oh Astrid, nee, sag doch nicht dieses Wort. Das ist so ein Makel. Wie viele Singles sagen bei Veranstaltungen für Singles, oh, da gehe ich doch nicht hin. Die Singles, die sind doch so komisch. Hallo? Bin auch eine von denen, total komisch. Was verbindet ihr, egal ob jetzt Single oder nicht Single, schon immer Single oder wieder Single, mit dem Begriff Single? Also das ist das Gute, der war für mich immer wertfrei. Weil ich war schon immer Single. Und ja, was ist daran Schlimmes? Für manche ist es ganz schlimm. Allein schon der Begriff löst in ihnen Albtraumgefühle aus. Und da frage ich mich, ihr lieben Verheirateten, könnte das sein, dass ihr manchmal so ein bisschen unterwegs seid, so mit eurer Freundin und sagt, du, warum du immer noch keinen hast? Hast du denn schon richtig gebetet dafür? Das ist ein Albtraum, ich sag's euch. Also diese Single-Albträume, du bist so eine hübsche junge Frau, warum du noch keinen hast? Na hallo, wie sich auch nicht. Also, wir können einander das Leben zum Albtraum machen. Wir sind ja heute nicht auf einer Single-Veranstaltung und ich kann jetzt hier nicht so unter uns Singles reden, ne? Aber vielleicht rotten wir uns beim Mittagessen zusammen oder so, ne? Ja, wie ist eigentlich so das Verhältnis zwischen Verheirateten und Singles? Ich finde das immer spannend, wenn wir bei irgendeiner christlichen Großveranstaltung sind und da auf der Messe da uns mal hinstellen, dann gehe ich immer mit unseren Postkarten, also die sind zum Mitnehmen, ja, für euch selbst oder für eine Single-Freundin oder für eure Nichte, die Single ist oder so, ja, nehmt die Postkarten bitte mit. Dann komme ich immer mit so einer Karte, box mir die mal, gehe auf die Leute zu und sage, kennen Sie einen Single? Nee. Ich sag, das kann nicht sein. Jeder kennt einen Single, oder? Kennst du einen Single? Ja, gut. Alles gut. Wir denken oft so, und gerade in christlichen Gemeinden, denken wir, heiraten ist doch normal, oder? Weil, ja, seid fruchtbar und mehret euch, ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Habt ihr schon mal was von Jesus gehört? Habt ihr schon mal was von Jesus gehört? Jesus war Single. Ihr lieben Singles. Jesus war Single. Und das ist kein Albtraum. Ach, Jesus war doch Gott.
Zählt nicht.
Warum nicht?
Na, du bist ja nicht Gott. Ich bin nicht Gott.
Aber hast du schon mal gehört, dass Jesus Mensch geworden ist?
Ja, doch. Weihnachten.
Weihnachten erinnern wir uns, dass er auch Mensch war, ne? Leute, Jesus war ein jüdischer Rabbi. Und für einen jüdischen Rabbi war schlicht und ergreifend ein Muss, zu heiraten und Kinder zu zeugen, und zwar möglichst viele. Es war ein Unding, dass Jesus den Schöpfungsauftrag nicht erfüllt hat. Ein Unding. Also für jeden anderen wäre es ein Albtraum gewesen. Aber Jesus hat seine Bestimmung gelebt, wie ja überall. Der hat immer Sachen gemacht, die macht man nicht. Die macht man einfach nicht. Und Jesus war so einer, der hat lauter Sachen gemacht, die man nicht macht. Und das ist, glaube ich, sein Traum auch für seine Leute, ne? Dass wir Leute sind, die nicht immer das machen, was alle machen, sondern das machen, was sein Traum von unserem Leben ist. Und Paulus, ne? Paulus hat ja gesagt, ich wünschte, alle wären so wie ich, nämlich ehelos. Also darüber mal nachzudenken, Leute. Und dann noch ein kleiner Gedankenanstoß. Was wäre in Westeuropa, wenn es nicht Tausende und Abertausende von unverheirateten Leuten gegeben hätten, die immer in Gegenden gezogen sind, wo noch nichts war? Die haben das Land urbar gemacht, die haben Kultur geprägt, die haben Bildung gebracht. Also ohne die Unverheirateten, ja, die Mönche, die Nonnen, ach, später die Diakonissen, das waren ja auch ganz tolle, ne? Also ohne die Unverheirateten, die vielen, wären wir nicht kulturell nicht da, wo wir jetzt sind. Also kleiner Gedankenanstoß, ja. Single sein kann ein Albtraum sein, muss aber nicht. Und das hat auch was zu tun mit den Verheirateten. Und ich lebe jetzt nicht meinen Traum. Ich wollte Ärztin werden. Jetzt bin ich Leitung der Geschäftsstelle von MWAG e.V. Solo und Co. und Referentin. Ich finde, das ist kein Traum. Aber das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir in dem leben, was Gott geträumt hat. Gott hat einen Traum. Schon gehabt, als er dir das Leben gegeben hat. Und jetzt immer noch. Er möchte seinen Traum mit dir leben. Und jetzt ist aber die Frage, ich weiß, dass manche Ehe kein Traum ist, sondern ein Albtraum. Und die Frage ist, jagst du immer noch deinem Traummann hinterher und verwandelst dadurch deine Ehe in einen Albtraum? Ich weiß von manchen Frauen, die gerne einen anderen Mann hätten. Und je mehr sie das wollen und je mehr sie an ihrem Mann rummachen und rummeckern und rummäkeln, umso mehr wird ein Albtraum. Aus dem, was mal traumhaft angefangen hat. Vielleicht ist ja auch hier ein Punkt, wo Umkehr angesagt ist. Und für alle Singles, ich finde, es ist ein Albtraum, auf dem Bahnsteig zu stehen. Und immer noch zu gucken, kommt er? Kommt er? Ist er das? Ah. Ja? Also Leute, ich sag, macht Schluss mit diesem Albtraum, auf dem Bahnhof zu leben. Er kann ja trotzdem noch kommen. Ja? Aber erwartet nicht von einem Partner, dass er euch glücklich macht. Unglückliche Singles, ich sag's euch, da wird auch die Ehe nicht die Rettung sein ins Glück. Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Ja, als Teenie geträumt vom Medizinstudium, dummerweise im falschen Teil Deutschlands gelebt, der Traum, der verplatzt ist, weil ich wusste, was mir wertvoll ist, weil ich wusste, was mir wichtig ist. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich eine der Kostbarkeiten, dass ich durch die Lebenssituation in der ehemaligen DDR dazu gezwungen war, mir Gedanken zu machen über das, was mir wirklich wichtig ist. Eine der Kostbarkeiten aus dieser Zeit. Krankenschwester, Theologiestudierende, Vikarin, Pfarrerin, als Single alleine in einem Pfarrhaus, ich sag's euch, Boah, das war auch ein Albtraum, als da eingebrochen wurde. Also, ihr könnt euch noch ein paar Albträume erzählen. Aber das lassen wir jetzt. Jetzt kommen wir zu einem Traum. Und viele haben tatsächlich gesagt, wir sind wie die Träumenden. Ein Traum, den nur die Illusionisten geträumt haben. Der ist wahr geworden am 9. November 1989. Ein völlig neuer Lebensraum hat sich eröffnet. Da war dieser Albtraum vor allem für die ältere Generation. Ich kannte es ja nicht anders. Für mich war das klar, dass die Welt klein ist. So, ehemalige DDR. Das war überschaubar. Da kannte ich mich aus. Meine Eltern, die litten viel mehr unter der Teilung, weil meine Mutter geflüchtet aus Hinterpommern, mein Vater als einer, der viel größer denken konnte, auch in größerer Verantwortung stand. Deutsche Teilung, das hieß Trennung, das hieß Unfreiheit, das hieß Mangel. Mangel, ich weiß noch, junge Pfarrerin, 7. Oktober, Tag der Republik. Am 6. Oktober gehe ich in den Konsum und die Verkäuferin hat kistenweise Apfelsinen da und sagt, ja, Sie kriegen auch Ihre 2 Apfelsinen. Pro Kopf 2 Apfelsinen, wenn das nichts ist, 2-mal im Jahr. Wir werden sein wie die Träumenden. Es war ein Traum am 9. November abends im Fernsehen. Nein, unfassbar. Und dann ging die Geschichte los, die für viele zu einem Albtraum wurde. Ich habe es miterlebt, wie die Leute in den Dörfern, wo ich als Pfarrerin war, plötzlich arbeitslos wurden, wie Betriebe schlossen, wie die Kindergärten ums Überleben kämpften, wo die Sicherheit weg war. Stellt euch vor, ab morgen, im Laufe von einem Jahr, wird in eurem Leben alles anders. Alles. Von der Zahnpasta bis zum Bildungssystem. Währung, Autos. Es wird alles anders. Und dann sagt ihr, ja, es wird doch besser. Stimmt's? Ob besser oder schlechter, Psychologen wissen, jede Veränderung macht Stress. Und wenn alles anders wird, weißt du, wie man sich da fühlt? Völlig verunsichert. Man kennt sich nicht mehr aus. Man weiß nicht mehr, was gilt. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Man weiß nicht mehr, ob das überhaupt noch und was war denn das und haben wir denn überhaupt nichts gemacht? Wir waren doch keine faulen Socken, Frau Pastor. Wir haben doch auch gearbeitet. Es wurde für viele ein Albtraum, obwohl es traumhaft war. So eindeutig ist das nämlich nicht. Und auch erfüllte Träume stellen uns mitten in Herausforderungen hinein. Das weiß jeder, der mal geheiratet hat, da sind wir nochmal bei dem Thema. Der Traum ist erfüllt, ich bin verheiratet, oh, das Ziel erreicht. Und plötzlich merkt man, nee, die Hochzeit war ja nur der Anfang. Das war ja nur der Anfang. Und jetzt gilt es, den Traum zu gestalten. Ist ja nicht so, ne? Dass unsere Lebensträume so vom Himmel fallen, auch nicht für Christen. Ein Gebet und Gott liefert mir meine Träume frei Haus. Ist nicht. Ein Gebet, ein erhörtes Gebet. Für viele Leute war das eine Gebetserhörung, dass die Mauer fiel. Aber das war nur der Anfang. Und darüber hatte eben kaum jemand nachgedacht, wie das weitergehen kann. Erfüllte Träume sind eine Herausforderung. Und da gibt es tiefgreifende Veränderungen und die müssen verkraftet und bewältigt werden. Und dann? Ich weiß aber nicht, ob ich diesen Satz irgendwo gelesen habe oder ob mir der selber eingefallen ist. Quelle unbekannt. Wir haben uns keinen Zentimeter von der Stelle bewegt und sind doch in der Fremde angekommen. Warst du schon mal irgendwo, wo du völlig fremd warst? Das macht was mit einem. Und da tun sich viele neue Möglichkeiten auf. Aber wie ist das mit den Träumen? Hast du mal zugehört und wahrgenommen, welche Träume die Menschen aus der ehemaligen DDR hatten? Und welche Enttäuschungen sie zu verarbeiten haben? Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Den Träumen von anderen Menschen zuhören oder eben auch den Enttäuschungen. Es ist gefährlich zu träumen, weil immer wieder die Frage ist, was machen wir mit den unerfüllten Träumen, mit dem, was zum Albtraum geworden ist. Diese Frage stellt sich immer wieder. Und manche von euch kommen vielleicht direkt aus irgendeinem Albtraum ihres Berufes oder ihrer alltäglichen Situation. Und vielleicht hast du schon lange gedacht, boah, dieser Frauentag, oh, wieder einmal befreit durchatmen, damit ich diesen Albtraum noch überlebe. Leute, ich sag's euch, wenn ihr auf Dauer in einem Albtraum lebt, dann müsstet ihr wirklich mal überlegen, ob das nötig ist. Oder ob es nicht vielleicht auch mal gut wäre, vielleicht mit jemandem anderen zusammen sich zusammenzusetzen und mal Inventur zu machen vom Leben und zu sagen, nee, das geht doch so nicht weiter. Ja, aber im schlimmsten Albtraum, den ich kenne, weiß ich, wie es funktioniert. Und mich aufzumachen, mich zu entscheiden, ich verlasse diesen Albtraum, ich gehe in was Neues, das bringt Unsicherheit. Gibt da so ein tolles Wort auf Englisch, like it or change it or leave it. Hab's gern, sei froh in dem, wo du bist. Oder wenn das nicht so ist, dann verändere es. Und wenn das nicht geht, dann verlasse es. Ihr Lieben, es gibt auch Albträume, wo es darum geht zu sagen, und jetzt ist es gut. Jetzt gehe ich. Ich rede hier nicht für eine Flucht. Ich könnte euch da Geschichten erzählen, Leute, ohne Ende. Ich bin da in die Gemeinde gegangen für 3 Jahre. Und es wurde zum Albtraum. Ich lag nach 2 Jahren schon im Krankenhaus und das Ding war eigentlich fertig und durch. Und dann haben mir auch in den kommenden Jahren immer mal wieder Geschwister gesagt, Astrid, es kann doch nicht der Wille Gottes sein, dass du hier kaputt gehst und so, ne? Aber ich bin kein Flüchtling, ja? Und ich habe irgendwann auch den Leuten, die für mich gebetet haben, gesagt, okay, wenn Gott die Situation nicht verändert, also wenn hier keine Veränderung passiert, dann werde ich gehen. Gott hat Humor, hat auf ganz eigenartige Weise die Situation verändert. Und ich war über 16 Jahre dort Pfarrerin. Und habe dann in diesen Jahren erlebt, wow, was da passiert ist an Veränderung. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich vorher gegangen wäre, auch zu der Zeit, wo Geschwister mir das geraten hätten, hätte ich so gute Sachen nicht erlebt. Ich hätte nur so Erinnerungen an Albtraum. Deshalb sage ich immer, bleiben, durchhalten. Aber es gibt ein Durchhalten, da steckt der Tod drin. Es gibt ein Durchhalten, das macht uns verbissen. Es gibt ein Durchhalten, das macht uns krank. Und es könnte sein, dass Gott schon lange dasteht und sagt, Kind, nun geh doch mal. Und du sagst, nee, hier bin ich sicher. Ist Albtraum, aber ich bleib hier. An der Stelle ist es einfach gut, wenn wir Menschen unseres Vertrauens haben, die uns da seelsorgerlich beraten, die mit uns zusammen Gott fragen, die uns ermutigen, Schritte zu tun, die hätten wir uns nie träumen lassen. damit Gottes Traum in unserem Leben wahr wird. Also, die Zeit als Pfarrerin in der Prignitz war in mancher Weise ein Albtraum. Also wie gesagt, bei Gott hat gewonnen, in dem Buch beschreibe ich viel davon. Und dann wurde es richtig gut und dann wurde es wieder richtig schwierig und wie das so ist im richtigen Leben. Und dann habe ich Gott eines Tages gefragt, Gott, wollen wir hier in der Prignitz zusammen alt werden? Oder hast du noch was anderes vor? Und dann hatte ich eine gute Zeit, eine gute Möglichkeit, eine Entscheidungsphase zu durchlaufen, einen Entscheidungsprozess. Und es wurde dann klar in diesem Prozess über ein halbes Jahr, dass die Zeit in der Prignitz als Landpfarrerin zu Ende geht. Es war klar, Gott hat noch was anderes vor. Und ich ging nach Berlin, wieder nach Berlin. Und ich dachte mir, ich ziehe wieder in die Gegend, wo ich früher auch gewohnt habe, da kenne ich mich aus. Und ich ging in eine geistliche Gemeinschaft, weil ich ja immer noch Single war und weil ich wusste, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es gibt tolle Gemeinschaften. Und ich lese euch jetzt mal etwas aus dem Buch Heimat von Uli Eggers mit verschiedenen Verfassern zum Thema Heimat. Es ging wieder nach Berlin. Aber in ein ganz anderes Berlin als das, was ich vor über 18 Jahren verlassen hatte. Wieder war ich völlig fremd. Die deutsche Einheit hatte dieser Stadt ein ganz neues Gesicht gegeben. Und nicht nur das. Was vorher das wohlgeordnete Schaufenster des Kommunismus für die Welt gewesen war, war nun ein Schmelztiegel der zunehmenden Globalisierung geworden. Bunt, frech, kreativ, immer im Umbau, immer anders. Ich zog mitten hinein, dorthin, wo ich während des Studiums schon gewohnt hatte. Hier sollte ich schnell zu Hause sein können, kannte ich mich doch aus. Aber das war ein Irrtum. Die Veränderungen der Stadt waren so tiefgreifend, dass das Fremde mich erschlug. Der schnelle Puls überforderte mich. Der Lärm, die Bilder, das Sprachengewirr. Nachdem das dörfliche Leben der vergangenen Jahre mir zum Zuhause geworden war, konnte ich nicht einfach nach Berlin heimkehren. Es gab sie nicht mehr, die mir bekannte, vertraute Stadt, überschaubar, begrenzt, geteilt. Ich begann mein Noviziat in einer Kommunität, Chemin-Neuf, eine internationale Gemeinschaft, die in Frankreich gegründet worden war und sich jetzt weltweit ausbreitete. Vor allem in katholisch geprägten Ländern wuchs sie überaus schnell. Ich hatte vor Augen, dass ich hier für mich einen neuen Lebensort finden könnte. So viel verband uns miteinander im Glauben und Leben. Hoffnungsvoll startete ich durch. Es sollte doch möglich sein, wenn schon nicht in dieser Stadt, zumindest in dieser Gemeinschaft, ein neues Zuhause zu finden. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Immer häufiger sagten die Verantwortlichen der Gemeinschaft diese Sätze, und ich sagte sie mir selbst. Doch entgegen der Erwartung nahm nicht die Vertrautheit zu, sondern die Fremdheit. Noch nie hatte ich wahrgenommen, wie evangelisch ich war und wie deutsch. In einer Gemeinschaft mit einer katholischen Mehrheit französischer Prägung empfand ich immer öfter, ich bin anders. Ich gehöre nicht dazu. Die Sprache der anderen nicht zu beherrschen, verstärkte dies. Ich bin ein Mensch des Wortes und jetzt war meine Stärke die größte Schwäche. Ich konnte nicht mitreden, brauchte ständig die Übersetzungshilfe der anderen, fühlte mich fremd, ohnmächtig. Für mich waren die 2 Jahre in dieser Gemeinschaft wie eine Hochschule der Fremdheit. Es gab kein Examen zu bestehen, sondern einfach nur zu lernen, wie Fremdheit sich anfühlt. Da geht es um Identität, um Würde und Wert, um Autonomie und Abhängigkeit. Das hat nichts Sentimentales, sondern ist eine existenzielle Herausforderung. Ich war freiwillig fremd und ich konnte die Fremde verlassen. Ich habe es getan, weil ich mich fühlte wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ja, dieses Bild hat mich bis in die Träume hinein verfolgt. Fremdheit kann lähmen und überfordern. Sie macht ohnmächtig und sie lässt den Lebenssaft vertrocknen. Bis in die Träume hinein. Hast du Erfahrungen von Fremdheit gemacht, dich mal richtig fremd gefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Steckt da noch was Bitteres in dir? Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Das Leben könnte so schön sein, stimmt's? Wenn alle Träume sich erfüllen oder wenn sie gerade erfüllt sind und du auf Wolke Nummer 7 bist. Ah, ist das schön. Dann ist der Lebensraum weit und bunt, hat viele Farben und plötzlich ist alles anders. Ich erinnere mich an Albträume der besonderen Art. Es war auf meinem Weg klar geworden, nachdem ich 6 Jahre Gefängnispfarrerin war. Ich sag euch, im Gefängnis kann man ganz viele Albträume hören und erleben. Diese 6 Jahre. Und in der Zeit hatte ich das Buch geschrieben, es muss was anderes geben. In der Zeit ging der Dienst in unserem Netzwerk los. Und es wurde klar, wenn die 6 Jahre vorbei sind mit dieser Stelle, dann werde ich keine Verlängerung beantragen, sondern ich werde mich diesem Dienst für und mit Singles hauptamtlich zuwenden und werde im Gefängnis ehrenamtlich engagiert bleiben. Wir hatten eine Arbeit aufgebaut mit Ehrenamtlichen in Berlin unter dem Dach von Gemeinsam für Berlin. Wir hatten so richtig, sag mal, das war wie ein ICE-Zug, der konnte wirklich was ziehen oder besser noch ein Güterwagen, weil wir waren nicht so schnell, im Knast geht alles ganz langsam. Also ein langsamer Güterwagen, aber da waren Ehrenamtliche, da waren motivierte Leute, wir hatten einen hoffnungsvollen Anfang dieses Dienstes in den 6 Jahren gemacht, wo ich hauptamtlich unterwegs war. Wir waren mit der Anstaltsleitung im Gespräch, wir hatten ein Konzept für Projekte mit Ehrenamtlichen und ich war ein Vierteljahr unterwegs und komme eines Tages in das Gefängnis, wo ich engagiert war. Und dann sagt mir einer meiner früheren Kollegen, Astrid, wir wollen, dass du nicht mehr kommst. Voll an die Wand gefahren. Ich sag euch, das war ein Albtraum. Es war echt ein Albtraum. Und das Gefühl kann ich heute noch spüren, wie ich dann nach Hause fuhr und dachte, das kann alles nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich habe ihn dann nochmal angerufen am nächsten Tag und habe gefragt, sag mal, habe ich dich gestern richtig verstanden? Es war eine irre Geschichte mit vielen Facetten und so weiter. Und das war für mich so eine ganz dramatische Erfahrung von Friede, Freude, Pustekuchen. Alles ist anders. Friede, Freude, Pustekuchen. Da geht es um Konflikte. Konflikte sind ja immer Albträume, ja? Und je mehr Albträume, je mehr Konflikte wir in unserem Leben hatten, die wir nicht bearbeiten, umso größer sind die Chancen, dass wir von einem Albtraum zum nächsten wandeln. Aber jeder Konflikt kann auch ein Ort zunehmender Kompetenz werden. Dass wir lernen, damit umzugehen. Dass wir lernen, dass die Konflikte nicht Macht über uns haben. Und in diesem Konflikt war es für mich eine ganz, ganz schöne Erfahrung, nach all den Konflikten, die ich vorher schon erlebt habe, zu merken, okay, das ist gerade ganz schlimm, es ist ganz furchtbar, es ist ein Albtraum. Aber hier ist der Sturm und hier bin ich und der Herr Jesus, wir beide. Was passiert im Albtraum von Konflikten mit uns? Wird alles uns übermannen, überwältigen und wir sind am Absaufen? Oder aber wachsen wir mehr und mehr im Laufe unseres Lebens dahin, dass wir sagen, okay, das ist hier gerade Sturm, nicht schönreden. Ich habe auch schon Wasser geschluckt. Ich bin kurz vorm Absaufen. Aber Jesus, der hält mich, der zieht mich raus. Und irgendwann können wir dann mitten im Sturm auf einer schönen kleinen Insel sitzen mit dem Herrn Jesus. Der sagt, weißt du was, ich habe schon andere Stürme gestillt. Konflikte, ich erzähle euch jetzt nicht die schlimmsten Konfliktgeschichten meines Lebens, nein, nein. Aber ich habe immer gespürt, wo auch immer es war, diese Träume haben das Potenzial, mein Leben zu zerstören. Und ich habe immer gesagt, ich habe alle wunderbaren Herausforderungen, nein, alle ganz schlimmen Voraussetzungen, um bitter, frustriert und krank zu werden. Das ist nämlich, meistens ist das so, hängt da eins am anderen. Wir sind enttäuscht, werden bitter, frustriert und krank. Aber ich sag's, das ist kein Schicksal. Und selbst wenn wir einen Haufen, ich sag's wieder norddeutsch, Shit erleben, ist das nicht unser Schicksal, bitter, frustriert und krank zu werden. Enttäuscht werden wir alle. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns schon zerplatzte Träume erlebt hat. Und es war entweder ein großer oder ein kleiner Traum, aber die Enttäuschungen wiegen schwer. Was macht das mit uns? Welche schwierige Erfahrung in deinem Leben wirkt in dir noch nach? Wie willst du damit umgehen? Zerschmetterte Träume. Ein Buch von Larry Krepp heißt so. Leider nur in Englisch. In Deutsch heißt es, Deutsch hat es, ich finde einen schlimmen Titel, müsste man verbieten. In Deutsch heißt es, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, Pünktchen, Pünktchen, hat er was Besseres für uns vor. Das ist so ein frommer, eine fromme Phrase. Also wenn die mir jemand sagt, ich sag's euch. Aber zerschmetterte Träume. Gott weiß, wie wir mit zerschmetterten Träumen umgehen können. Weil er einen Traum hat. Sein Traum für unser Leben ist kein Albtraum. Egal, wie viel Schweres sich ereignet hat. Egal, wie viel offene Fragen wir haben zu dem, was uns nicht möglich wurde. Was uns verwehrt wurde durch andere. Schade. Wenn ich beim Arzt sitze, denke ich immer noch, Mensch, wäre doch schön. Würde mir Spaß machen. Immer noch. Aber ich habe inzwischen auch noch andere Ideen. Ich hätte zum Beispiel gerne Psychologie studiert und wäre Gefängnisleiterin geworden. Das würde mich noch richtig reizen, einen Knast zu leiten. So ein Ort von den angehäuften Albträumen. Boah. Aber egal, es kann ja auch Krankheit sein, die alle Träume hat zerplatzen lassen. Oder eben eine gescheiterte Ehe, das Alleinsein, die Kinderlosigkeit, all das. Leute, mittendrin im Chaos unseres Lebens hat Gott einen Traum. Und die Frage ist, ob wir diesem Traum auf die Spur kommen wollen oder ob wir immer noch unseren Träumen hinterherhängen. Oh Gott, warum hast du das nicht zugelassen und warum hast du das und warum sind alle böse zu mir und warum? Kannst du machen, wenn du Freude hast, wenn das dein Traum ist, dann mach es. Also ich mach lieber das und sage, Gott, in all dem, was ist dein Traum? Wollen wir Gottes Traum leben? Gottes Traum zu leben ist nicht abhängig von Krankheit und Gesundheit, vom großen oder vom kleinen Portemonnaie, vom sicheren Gehalt oder dem unsicheren Leben auf Spendenbasis, von Mann oder Nicht-Mann, von einem Haus oder Nicht-Haus, von Arbeitslosigkeit oder Nicht-Arbeitslosigkeit. Gott hat einen Traum für dein Leben in der Situation, in der du bist. Und manchmal ermutigt er dich, Schritte rauszutun, um die Situation zu verändern. Aber manchmal sagt er auch, weißt du, Kind, meine Träume sind nicht abhängig davon, was außen drum ist, sondern meine Träume, die können wir leben, mitten in deinem Leben, so wie es ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und da hat er nicht gesagt, wenn sie viel Geld haben, wenn sie verheiratet sind. Manche denken ja, der Satz geht so weiter. Ne? Ich habe in meiner Bibel immer wieder geguckt, in allen Übersetzungen im Urtext, da steht nichts dahinter, was die Voraussetzung ist für das Leben in Fülle, außer dass Jesus gekommen ist, um es zu bringen. Unabhängig von deinen äußeren Umständen will Jesus, dass du Leben hast in Fülle. Ja, was ist denn das? Können wir einen zweiten Frauentag drüber machen? Ja, oder mal ein Podiumsgespräch. Was ist Leben in Fülle? Ich sage euch, Leben in Fülle ist zumindest lebendig. Und holt uns raus aus unseren kleinen Käsekästchen, wo wir immer wissen, wie es sein muss. Wo wir zuerst den Fehler sehen. Ich war ja so glücklich, ich habe das überhaupt nicht gesehen mit 2018. Mich musste jemand anders drauf aufmerksam machen. Habe ich gedacht, Astrid, du hast was gelernt. Ich würde wetten, vor 20 Jahren wäre ich hier reingekommen, hätte es sofort gesehen. Also ich bin dem Herrn sehr dankbar. So, also Leben in Fülle sieht zuerst die Schönheit. Kann Fehler übersehen. Ich sag euch, Leben in Fülle ist nicht perfekt. Sondern Gott macht es vollkommen in der Liebe. Leben in Fülle ist Liebe. Und ja, ist ja toll, wenn zwei Verheiratete sich lieben, aber ich als Single bin doch nicht verpflichtet dazu, nicht zu lieben und nicht geliebt zu werden. Na also, hallo? Die Liebe ist auch das, was meinem Leben Farbe gibt. Was war ich froh, dass ich Knastfahrerin war? Ich konnte so viele Männer lieben, es war obergenial. Ich habe gedacht, Gott, das hast du dir gut ausgedacht. Lieben, wo Stinkstiefel sind, ich üb das immer. In Geschäften und bei der Bahn und so, ja? Ich übe das, weil ich weiß, Gott will mir die Fülle schenken, indem ich Leute liebe und nicht schon wieder meckere. Ich kann so gut meckern. Oh. Aber mein Leben ist viel reicher, seitdem ich mich einlasse auf Gottes Traum zu lieben und liebenswert zu sein. Nicht meine Kästchen sind das Vollkommene, sondern seine Schönheit, seine Abenteuer. Und bei Pustekuchen sich nicht zu verschlucken. Sondern zu sagen, Herr, das ist jetzt gerade völlig, boah, mir bleibt gerade die Luft weg. Aber Jesus, du bist doch mittendrin. Und du hast die Fülle des Lebens. Jagen wir doch nicht unseren Träumen nach. Sie können uns zerplatzen, sie können uns fehlleiten. Mancher Traum ist eine Fata Morgana. Manche Träume können zu Albträumen werden. Jagen wir nicht unseren Träumen nach, sondern Jesus. Jagen wir dem nach, dass wir ihm vertrauen, mehr und mehr. Herr, ich will dir vertrauen. Das ist ein Traum. Wenn er uns in die Schule des Vertrauens nimmt und wir irgendwann uns umdrehen und sagen, boah ey, also vor 20 Jahren hätte ich in dieser Situation nicht vertrauen können. Das sind erfüllte Träume. Das genieße ich sehr, ab und zu so einen erfüllten Traum zu sehen, wo ich sage, oh Jesus, das hätte mich aber vor ein paar Jahren, hätte mich das völlig aus dem Plan gebracht. Es werden sich in unserem Leben nicht alle Träume erfüllen. Die Älteren wissen das und die Jüngeren können sich das schon mal sagen lassen. Aber Albträume müssen unser Leben nicht zerstören. sondern sie können zum Raum werden, wo Heilung und Wiederherstellung geschieht. Und wo wir eine Vorfreude bekommen auf den Himmel. Leute, ich sag's euch, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, wenn der Himmel in uns Wohnung nimmt und wir sagen, boah, Leute, das Beste kommt noch. Ich möchte schließen mit einer von meinen Lieblingsgeschichten. Wenn ihr sie schon kennt, hört trotzdem noch mal zu. Ich mag diese Geschichte von einer alten Dame in einem kleinen Ort, wahrscheinlich deutlich kleiner als Iserlohn, aber es war eine Kleinstadt. Eine Kleinstadt, eine alte Dame, die Gastfreundschaft lebte. Also Gastfreundschaft ist ja auch so ein Traum, ne? Wer das so richtig lebt. Und ihr Traum war immer, dass Leute an ihrem Tisch saßen und sie konnte wunderbar kochen. Und die Leute in der Kleinstadt, irgendwie waren sie alle schon mal bei ihr gewesen. Und dann gab es immer die kleinen Propheten, ne? Kleine Kuchengabel oder kleinen Löffel. Und alle wussten das Dessert. Das Beste kommt noch. Und wie das ist mit alten Damen, irgendwann starb auch diese reizende alte Dame. Und die Kleinstadt hielt den Atem an. Und alle, ja, es war klar, zu der Beerdigung kamen also fast die ganze Stadt. Und dann war der Sarg noch offen, wie das an manchen Orten so üblich ist, damit sich alle noch verabschieden können. Und die Leute kamen und am Sarg und, hast du schon gesehen, was ist denn das? Hast du gesehen, die Kuchengabel, da liegt, also das ist ja jetzt wirklich peinlich. Also da haben die Kuchen, also eine Kuchengabel, also im offenen Sarg eine Kuchengabel geht ja gar nicht. Und dann beginnt die Trauerfeier und der Pfarrer beginnt die Predigt, liebe Gemeinde. Und wahrscheinlich haben sie alle gesehen und sie haben sich verwundert. Ich soll sie grüßen von der alten Dame. Und sie hat gesagt, das ist meine Botschaft an alle, die zu meiner Beerdigung kommen. Vergesst nicht, denkt dran, das Beste kommt noch. Und wenn sich auf dieser Erde hier alle unsere Träume erfüllen, und wenn alle Albträume völlig verschwinden und sich auflösen, Leute, das ist immer noch nichts im Blick auf das, was Jesus für uns vorbereitet. Er hat gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und das wird traumhaft sein. Traumhaft. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr uns die Augen des Herzens öffnet. Nicht, dass wir ins Jenseits fliehen, weil es hier unerträglich ist. Sondern, dass die Vorfreude auf den Himmel es hier immer schöner werden lässt. Weil wir müssen ja üben, ne? Weil da oben gibt's kein Gemecker mehr. Da gibt's keine Fehler mehr, über die wir uns aufregen können. Da gibt's nicht was irgendwie. Und das will ich ja hier schon üben. Das Schöne zu sehen, mit anderen zu teilen, mich mit anderen zu freuen. Wenn ich das hier nicht übe, dann kann ich es im Himmel nicht. Na, das wäre ja, also, das fände ich sehr schade. Lasst uns Leute werden hier in diesem irdischen Lebensraum, die üben für den Himmel. Und alle unsere zerstörten und zerplatzten Träume, lasst sie uns schon jetzt zu Jesus bringen, damit wir ihm entgegen zum Himmel kommen. Das wird himmlisch, schon hier auf der Erde. Und ich finde es immer traumhaft, wenn ich Menschen treffe, die nicht mit dem Ballast von großen Klamotten und Steinen an ihren Träumen hängen, sondern die den Ballast hier unten ablegen, die den Ballast hier lassen und sich erheben können zum Himmel. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus. Ich danke dir für deinen Traum, den du hast für jeden von uns, mitten in den Lebenssituationen, aus denen wir heute hierher gekommen sind. Und ich bete, dass du dein Wort, deine Wahrheit verankerst in unseren Herzen. Und dass wir da, wo Albträume uns bedrücken, Enttäuschungen, zerschmetterte Träume, dass wir sie loslassen können. Dass wir sie ablegen bei dir. Dass wir uns dir entgegenstrecken. Und die Vorfreude auf den Himmel unser Lebensraum wird, mehr und mehr. Danke dafür. Amen.